Ja, es geht um Qualitätssicherung, Qualitätssteigerung. Wertschatzprojekt. Diejenigen, die das noch nicht gehört haben oder vielleicht so womöglich irgendwie vergessen haben. Also wir sind ja dabei, auch Qualität in unserer Gemeinde zu fördern und zu sichern und auch hoffentlich dann so zu steigern. Und wir haben in der letzten Vergangenheit 4 Werte uns ausgesucht, die wir identifizierten. Mensch, da ist es besonders gut und wichtig, dass wir darin noch zulegen. Vor 14 Tagen habe ich über offen für andere gesprochen, davor über Respekt, Rücksicht. Und heute am letzten Feriensonntag will ich mal über Großzügigkeit reden, das nahebringen. Den Wert großzügig, den versteht man ja so einmal in der Bedeutung von tolerant. Wenn wir so etwas nicht ganz genau nehmen, über Fehler vielleicht hinwegsehen, großzügig vergeben, Geduld beweisen und so. Also das ist eine Möglichkeit, großzügig zu verstehen. Das andere ist aber freigebig. Freigebig etwas abgeben. Da gibt es die Definition von seinem Besitz freiwillig und viel anderen geben. In dieser Hinsicht großzügig sein. Also nicht nur Geld, sondern eben auch Zeit. Dass ich mir Zeit nehme für einen anderen, Verständnis aufbringe für den, Nerven, Gemeinschaft, auch Material irgendwie dem zur Verfügung geben, freiwillig und viel anderen geben. Aber heute will ich mal einen kleinen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium als Grundlage für die Wortverkündigung nehmen. Und da geht es nun mal ums Geld. Und ihr kennt bestimmt die Begebenheit, die im Lukas-Evangelium drin ist, wo Jesus eine interessante Beobachtung im Tempel macht. Lukas 21. Jesus blickte zum Opferkasten im Tempel hinüber und schaute zu, wie die Reichen ihre Gaben einwarfen. Er bemerkte aber auch eine arme Witwe, die 2 der kleinsten Münzen hineinwarf. Eins ist sicher, meinte Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie zum Leben gebraucht hätte. Das ist großzügig. Jesus beobachtet da was, was wir uns natürlich vornehmerweise überhaupt nicht erlauben würden, dass wir zugucken, wie viel da in den Klingelbeutel da hinten reinwirft. Aber Jesus hat es gemacht. Und das war vielleicht damals üblich. Vielleicht haben es die reichen Leute auch darauf angelegt, dass sie mal zeigen, wie großzügig sie sind. Und sie sind ja auch wirklich großzügig. Bei der Definition, die ich da gelesen habe, freiwillig und viel vom Besitz abgeben, das haben sie bestimmt gemacht. Aber sie geben zwar viel, aber sie sind so reich, dass sie noch eine ganze Menge übrig behalten für sich. Jesus meint, die hätten ruhig noch mehr geben können. Er sagt ja, die haben nur von ihrem Überfluss abgegeben. Aber unter diesen Gesichtspunkten schneidet die Witwe ja nicht gut ab. 2 Cent sind nicht wirklich viel. Trotzdem lobt Jesus genau diese arme Witwe, die zwar freiwillig, aber echt nicht viel gibt. Das Motiv ist Jesus viel wichtiger, mit diesem fröhlichen Geber. 2. Korinther 8, Vers 7. Das ist schon mal toll, einen fröhlichen Geber. Und diese Witwe, die ist so eine fröhliche Geberin. Aber ist sie womöglich auch verschwenderisch, weil sie ja wirklich alles raushaut? Sie hat überhaupt nichts mehr übrig für sich. Wie ist es mit Verschwendung? Geld verwenden statt verschwenden ist das Motto, was ich ja jetzt hier heute in diesen Gottesdienst reingeben will. Verschwendung bedeutet ja, man verschleudert was, ohne dass man es braucht. Verschwendung ist nutzlos. Aktuell wird ja hier arg diskutiert die Energieverschwendung. Dass man auf keinen Fall Energie verschwendet, Strom und Gas sorgfältig portioniert und ja nützlich irgendwie einsetzt. Wer lässt schon andauernd den Wasserhahn in der Küche laufen? Das wäre doch pure Verschwendung, wenn der immer laufen würde. Aber ich sag euch, in einer Berghütte in den Alpen, da war das so. Da lief andauernd in der Küche das Wasser in das Spülbecken. Er hatte gar keinen Hahn. Das lief einfach so rein. Wer aber dann dieser Verschwendung mal ein bisschen nachforscht, merkte, dass von außen so auf einer Rinne aus einem Bach das Wasser direkt durch die Wand von außen in die Küche hineingeleitet wurde. Also der Bach war praktisch in die Küche hineingeleitet worden. Und da merkt man, es ist keine Verschwendung. Da merkt man was von Gottes Schöpferkraft, wie großzügig der ist. Gott kann sich das erlauben, großzügig zu geben, weil er unendlich ist. Wer schon mal in den Alpen Urlaub gemacht hat, weiß ja, wie toll das ist, da zu sehen, dass fast überall her, wenigstens unter 2000 Meter Meereshöhe, lauter so Wasserquellen rausfließen und so kleine Bächlein bilden. Ununterbrochen. Egal, ob da nun Touristen rumlaufen und eben was davon trinken oder auch nicht, wenn keiner da ist. Es fließt unaufhörlich. So ist Gott. Er ist unendlich. Er ist allmächtig. Er ist der Schöpfer. Der kann sich das erlauben, von allem ganz viel und möglichst großartig was zu machen. Und gerade für so Leute, die eher minimalistisch unterwegs sind, wie ich es bin, macht es einen großen Eindruck, zu Recht, und wir können schwärmen von diesem Gott. Aber wenn man schwärmt, dann ist es ja praktisch so, wie wenn man mit einem 500-Euro-Schein beim Bäcker ein Brötchen kaufen will, kriegt man ja dann gar nicht. Ja? Deswegen, Jesus hilft uns, auch das mal wieder so zu erden. Und er erzählt ja Gleichnisse, wie der Vater im Himmel ist. Und von diesen Gleichnissen kann man auch merken, wie toll dieser Vater im Himmel ist, wie großzügig der ist. Zum Beispiel die Geschichte, die Jesus sich da ausdenkt, von dem Vater, der dem sogenannten verlorenen Sohn noch zu seinen Lebzeiten das Erbe, sein Erbteil ausbezahlt. Großzügig macht der Vater das einfach so. Oder dass er eine Geschichte erzählt, der Herr Jesus, von einem Hausherrn, einem wohl ziemlich reichen Mann, der drei Knechten sein ganzes Hab und Gut anvertraut, damit die damit wirtschaften können. Wie viel Vertrauen und Großmut dahinter steckt. Und heilsgeschichtlich merkt man sowieso von Gott, wie großzügig er ist. Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, gibt der Vater im Himmel dahin, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden zum ewigen Leben. Abendmahl feiern wir heute. Das ist die Botschaft des Abendmahls, von der Großzügigkeit Gottes, dass er seinen Sohn hingegeben hat, in Vorleistung getreten ist. Voraussetzungslos bietet er seine Liebe und seine Gnade an, die niemals aufhört. Nichts, niemand kann uns trennen von dieser Liebe. Merken wir, wie wir schwelgen können von diesem Gott, der so reich ist? Schwärmen, der uns so nahe gekommen ist. In seinem Sohn, der so wurde wie wir, zur Sünde gemacht worden ist. fehlerhaft, begrenzt. Aber er hat das alles überwunden und hat für uns alles bezahlt, damit wir frei ausgehen können. So ist Gott. Der Inbegriff von Großzügigkeit. Wie ist es mit dieser Witwe? Die Witwe, die 2 Cent in den Klingelbeutel wirft. Was würde Sunni dazu sagen, unsere Kassiererin? Also bestimmt nur Gutes. Ist eine tolle Frau. Aber wir würden sagen, kann man sich doch sparen. Aber Jesus findet das toll. Jesus beobachtet die und lobt sie, denn die gibt zwar mit ihrem begrenzten Budget echt wenig, aber so viel, dass nichts mehr von ihr davon übrig bleibt. Trotzdem ist es ja keine Verschwendung, sondern die Verwendung ihres Geldes ist bemerkenswert. Sie verwendet alles für den Tempel, für Gottes Reich. Aus Liebe zu Gott verwendet sie das. Und es ist nun mal so, wer nichts verschwenden, sondern wer etwas klug verwenden will, muss die Ausgaben kalkulieren. Er muss die gut berechnen. Wie viel brauche ich zum Leben? Wie viel kann ich mir erlauben, abzugeben, mit anderen zu teilen? Die Witwe da in dem Tempel, die war überhaupt nicht berechnet. Sonst hätte die bestimmt nur 1 Cent gegeben und nicht 2, um überhaupt was zu haben, um was für sich zu besorgen. Berechnend geben klingt ja eigentlich so ein bisschen nach Geiz, so Schwaben unter sich, gell? Berechnend geben. Aber zu Unrecht, denn tatsächlich bricht Jesus ja sogar dafür eine Lanze. Er sagt, das ist alles in Ordnung. Wenn jemand irgendwas plant, sich anzuschaffen, zu bauen und zu machen, der sollte ja seine Kosten vorher überschlagen. Sonst steht er dumm da. Oder erzählt auch ein Gleichnis von diesem klugen Haushalter, der ziemlich krass sein Geld genau verwendet und sich gute Gedanken darüber macht, sagt Jesus. Also gar nicht mal so schlecht, berechnend zu geben. Aber was ist, wenn wir mal überlegen, dass auch berechnende Geber immer aus Vertrauen handeln müssen? Das ist bei Investitionen eines Geschäftsmanns genauso wie bei Spendern ohne Gewinnabsichten. Die müssen immer vertrauen, was kann ich mir leisten, zu investieren, zu geben, damit ich mich nicht verschulde. Es gilt eben abzuwägen, was brauche ich für mich und was kann ich für andere haben. Also superreiche Leute mit 200.000 Euro auf dem Konto, die könnten sich ja voll erlauben, die Hälfte davon zu spenden und hätten immer noch wahnsinnig viel übrig. Aber es gibt ja so Dagobert-Duck-Typen. Mit so Dagobert-Duck-Mentalität geht es schief. Maximales Vermögen trifft auf minimales Vertrauen. Dagobert-Ducks, die haben immer viel Angst vor den Panzerknackern, die an ihr Geld wollen. Ängstliche Leute. Nicht vertrauensvoll. Aber Gott hat ja sowieso Normalverdiener im Blick. Und er lädt ein auch zum Vertrauen. Er braucht es. Aber er lädt ein und lockt uns dafür, Vertrauen in ihn zu setzen. Er sagt ja sogar, Freunde, gebt doch gerade mal 10% in den Tempelkasse. Und den ganzen Rest von 90% könnt ihr für euch benutzen. Aber auch da brauchen wir Vertrauen. Nämlich Vertrauen, inwieweit wir uns auf Gottes Zusage verlassen wollen oder nicht. Und Gott gibt ja hier eine totale gute Zusage im Maleachi 3, Vers 10. Da sagt er, bringt den kompletten 10. Teil eure Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Wer sich darauf verlässt, hat den Gott vor Augen, den ich vorhin erwähnt habe, der großzügig ist, der allmächtig ist, der von allem übergenug ist, nie begrenzt. Und der sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Der uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Aber wer auch nicht darauf so sehr vertraut, wer auch, sagen wir mal, rein wirtschaftlich prognostiziert, seine Ausgaben plant und dementsprechend steuert, der lebt vom Vertrauen in die jeweiligen Prognosen. Man muss denen ja auch glauben. Wie entwickeln sich unsere Ausgaben? Wie wird das alles teurer mit Gas und Strom? Da gibt es ja verschiedene Hochrechnungen und manche haben es ganz schön in sich. Okay, wir wissen auch, es gibt Lohnerhöhungen, Tarifabschlüsse und so, aber wie die Inflation frisst es alles auf. Also da wird man ja mit Zahlen und Prognosen gefüttert, dass man sich das alles aussuchen kann, was man nur glauben soll. Da brauchen wir Glauben, brauchen wir Vertrauen. Im Wertschatzprojekt in unserer Gemeinde, da wollen wir ja Qualität sichern, Qualität steigern, also Werte wollen wir uns aneignen, Großzügigkeit. Wir wollen lernen, großzügig zu bleiben oder großzügig zu werden, also Geld zu verwenden und nicht zu verschwenden. Und ich habe gezeigt, also wenn man das klug berechnend macht, dann braucht man Vertrauen. Ohne Vertrauen geht es nicht. Wie stark beeinflusst Gott unser Vertrauen, unsere Berechnungen? Welchen Prognosen glauben wir? Wollen wir uns wirklich erlauben, tatsächlich 10% all unserer regelmäßigen Einnahmen, die den meisten ja auf das Konto jeden Monat überwiesen werden, eben abzugeben? Zu spenden. Lassen wir uns davon überzeugen, dass das eine echt total sinnvolle Verwendung des Geldes ist und keine Verschwendung. Und wir haben es ja noch viel leichter als diese Witwe, denn wir behalten 90% unserer Einnahmen. Und wir könnten uns ja mal darauf einlassen, zu sehen, dass wir versuchen, mit diesen 90% alle unsere regelmäßigen Ausgaben wirklich decken zu können. Versuchen wir doch mal, mit den 90% auszukommen und es Gott anzubefehlen, dass das auch wirklich klappt. Vertrauen ist gefragt und Qualitätssicherung ist gewünscht. Damit wir das nun lernen, haben wir uns was aus. Die Uli hat mir die gute Idee gegeben und ich habe die dann jetzt umgesetzt. Ich habe ein Projekt rufe ich ins Leben. Mehr als 5 heißt das Projekt. Dieses Projekt ist allerdings für noch weniger da, als Leute in die Jugendfreizeit fahren können. Nur 10 Leute dürfen dabei mitmachen. Also 10 Freiwillige brauche ich, die sagen, okay, ich will sehen, Geld zu verwenden und nicht zu verschwenden. Hier gibt es 10 Umschläge. In jedem Umschlag sind 5 Euro. Wer will, kann jetzt sich einen Umschlag da nehmen und diese 5 Euro investieren. Irgendwie, was er sich kreativ vorstellt, damit man da möglichst viel draus machen kann, dass man einen Gewinn macht. Egal, was ihr kauft, dass ihr das irgendwie bearbeitet oder sowas und dann irgendwie wieder verkauft mit mehr Gewinn. Ihr könnt ja einen 5-Euro-Schein sagen und zu jemandem hingehen, kannst du mir den in 2-Euro-Münzen wechseln. Ja, auch was. Also irgendwie was, lasst euch einfallen und sowas. Und jetzt kommt der Gag. Bitte tut den Gewinn, was über die 5 Euro rauskommt, dann bis 31.10., damit es sich nicht zu sehr hinzieht, an die Suni geben, für die Gemeindekasse. Also, das wäre doch mal ein Projekt für diejenigen, die das mal ausprobieren wollen. Amen. Ich bete dafür. Jesus, wir sind dabei, unsere Qualitäten zu steigern und zu sichern. Unter anderem Großzügigkeit. Und wir leben von deiner Großzügigkeit. Wir sind darauf angewiesen und erfahren das auch, gerade jetzt im Abendmahl, in diesem Gottesdienst, dass wir von dir beschenkt werden, dass es sich lohnt, dich zu loben, dich zu lieben, von dir zu schwärmen, gerne mit dir zu leben. Herr, hilf uns doch bitte, zu sortieren mit den vielen Prognosen, die jetzt im Augenblick rumschwirren in den Nachrichten, was wirtschaftlich wichtig ist für uns und wie wir mit unserem Geld zurechtkommen, dass das Geld eben nicht so viel mehr wird oder im Gegenteil durch Inflation immer noch verentwertet wird und wie wir damit zurechtkommen. Herr, da kommen viele schlechte Nachrichten auf uns zu, aber die gute Nachricht ist die, dass du unser Herr bist und dass du groß und wichtig bist. Und ich bitte dich sehr, dass du gerade jetzt mal 10 Leute besonders ausstattest mit Wagemut und die sich einlassen, auf dieses Experiment mal 5 € zu investieren und daraus was Neues und Gutes und mehr machen zu können. Und dass wir das nicht nur in diesem Projekt eben leben, sondern wirklich in unserem Alltag merken und spüren, dass wir von deinen Gaben leben, womit du uns die Hände füllst und dass es uns anreizt, daraus noch mehr zu machen. Nicht nur Geld, auch Zeit, Nerven, Verständnis, alles, was andere Leute brauchen, vor allen Dingen von deiner Liebe. Danke, dass deine Liebe in unser Herz ausgegossen ist, so wie das Wasser in diese Berghütte geflossen ist, in die Küche, ununterbrochen aus dem Bach raus. Denn das kommt von deinem Heiligen Geist, dem wir uns gerne anbefehlen. Amen.